Sie schwebt immer schon so ein bisschen so eine Geisterzeit, den nimmt man einfach auf und speit ihn wieder aus. Das ist ja, also das Gänsehautbuch ist ja auch nicht ganz zufällig. Meine, natürlich sind es diese klassischen Grudelgeschichten, die so ein bisschen vorkommen und Urban Legends oder sowas. Aber natürlich speist es ja aus dem Corona-Leugnertum letztendlich. Ja. Auch wenn das Wort Corona, glaube ich, gar nicht vorkommt oder so. Also das ist eben das so in the face, machen wir es nicht. Aber so irgendwie so dieses... Ah, ich spiele, du hast der Hausverstand. Nein, das kann man keiner verzeihen. Ja. Irgendwas ist da.
Hast du das bisher eigentlich, ich meine, den Austrofred gibt es jetzt auch schon bald... Ein Vierteljahrhundert. ist das was, was du gern vorher getrennt hast? Die Kunstfigur von deiner Band Kreisky und von deinen anderen Projekten?
Grundsätzlich schon, aber es gibt dann so Abstufungen. Erstens zum Beispiel mag ich es halt nicht, dass ich als Austrofred irgendwie ein Interview gibt, wo man halt über das Machen von Kunst redet oder so im Wesentlichen, weil der Austrofred ist halt eigentlich die Fiktion. Und dann, dass er dann so außertritt, das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Durch das öffnet es da so ganz gern. Was mir wichtig ist, ist, dass man nicht so viele Fotos nebeneinander stellt. Mhm. Das ist dann irgendwie, wenn du so ein Austrofred-Bild hast und ein Kreisgebild oder so, das nimmt immer ein bisschen und das passt irgendwie so nicht. Aber drüber reden oder sowas, finde ich, kann man ganz gut.
Das nimmt dann die Magie.
Ja, genau, dann tatsächlich. Ganz wichtige Faktoren.
Ist das auch was, wo du erst so ein bisschen rein hast wachsen müssen, quasi, also als Person, die jetzt keine Kunstfigur hat, wie kann man sich das vorstellen? Also war das so eine zündende Idee, wo du gesagt hast, du willst das jetzt machen, oder hast du da erst irgendwie reinfinden müssen?
Also eigentlich schon, also zündend will es keine deppere Idee, wie es so ist, und das ist ja jetzt was verselbstständigt hat. Also müsste es halt, ich habe vorher schon ein bisschen Musik gemacht, auch mit dem Gitarristen von Kreisky haben wir schon Musik gemacht zu zweit, also eher so als Elektropop-Duo, und sind halt im kleinen Rahmen getingelt. Und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen, ich weiß überhaupt nicht warum, was da vorher in der Luft war für den Austrofred. Irgendwas ist mir das, habe ich darüber nachgedacht, über so Coverversionen, und dass es so doch sowas gibt wie Peter Schleicher, sind die Stones, vielleicht war damals auch schon die Tom Waits-Platten vom Amboss, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber die Dylan-Platten, Amboss singt Dylan oder sowas, hat es ja schon gegeben. Und das ist ja alles so quasi so narrativ auf einer Ebene. Das heißt, Dylan ist ein Songwriter und Amboss ist ein Songwriter und die Erzählhaltung ist eine ähnliche. Mhm. Aus irgendeinem Grund ist man gekommen, wenn man sowas jetzt macht mit so einem Stadionrock wie Queen, wo die Erzählhaltung ganz andere ist, nämlich tada, quasi, dann ergibt es einen komischen Bruch. Ja gut, zuerst haben wir wahrscheinlich jeder gedacht, ich übersetze die Texte. Ich bin auf das gekommen, dass ich einfach Austropop-Texte verwende. Und das hat natürlich dann, Bastardpop war damals auch so ein bisschen so ein Ding, dass man so Sachen zusammenmischt. Ja. Und das ist ja letztendlich eine Bastardpop-Idee gewesen. Und dann, ich habe das halt ein paar Freunde erzählt, und da hat sich dann festgestellt, irgendwie sowas, die starken Ideen lassen sich in einem halben Satz erklären. Das war da gleich irgendwie so, was ich habe das erzählt, was ich vorhab, in knappen Worten, und sie haben alle gelacht. Und dann haben wir gedacht, das mache ich. Dann hat gleich ein Freund von mir, also der jetzige Kreisgeschlagzeuger Klaus, hat mit seiner damaligen Band ein Konzert gespielt in Linz. Und hat gesagt, wenn du das machen willst, mach's doch vor uns das Vorprogramm. Wir haben da CD-Präsentation, wir schneiden den Abend damit. Und ich schneide dir eine Hosen dafür, weil ich habe die dritte einen langen Unterhosen auf. Weil ich gehe gerne immer irgendwie so Scheuergerd kosten und Mühen. Aber ich habe gesagt, das müsst ihr gescheit machen. Und da ist er tatsächlich ja nach wie vor beim Austrofred hinter die Kulissen dabei, Merch gestalten und die ganze Grafik und so weiter. Und da hat man dann die Hosen gemacht und da oben ist mitgeschnitten worden. Und ein anderer Bekannter von mir, der Wolfgang Almer, der damals schon so ein bisschen Booking gemacht hat für uns, der hat das dann ein paar Veranstalter gegeben, und dann war der zweite Auftritt im Flex.
Okay.
Und so, und dann das dritte war dann im Schlachthof in Wörs und so. Das heißt, das war dann auf einmal so diese namhaften Häuser, die man vorher gar nicht erreicht hat. Das war natürlich total super. Ja, dann mache ich das halt mehr und mache noch ein paar Nummern dazu. Ein kleines Programm.
Und das heißt, das ist gleich auch irgendwie, also nicht besser, aber größer angenommen worden. Also
eigentlich das schon, ja. Das war gleich, also das war gleich ein guter Party-Gag. Also sowas habe ich dann auch noch gelesen. Ja. Aber ich habe gedacht, das mache ich jetzt quasi überall einmal und dann ist es eh angehausend. Ja. Also es war schon, von dem her ist es tatsächlich ausgegangen, dass das so ist.
Das war gar nicht die Idee, dass das jetzt...
Nein, überhaupt nicht. Weil man dachte, ja, dann ist halt auch der Witz draußen, was die Leute mal zweimal gesehen haben, dann reicht es ja wieder. Und aber nee, eigentlich nicht. Man macht natürlich schon immer was anderes. Natürlich hat sich die Figur ein bisschen gewandelt, zum Beispiel vor kurzem eingefallen, weil ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist ja das Kreation von einer humorvollen Figur ja eigentlich ja, total gestrig. Also ja. Der Schnauzbart hat quasi seine Komik verloren, weil er wieder ernsthaft tragen wird und alles vieles des sportlichen Outfits und auch der Austropop, der tatsächlich so, da reden wir von 2002, da war das so schon was häufigst das Letzte. Also ziemlich, ja. Schon äußerst uncool eigentlich, was so die Altvorderen da so betrieben haben. Also
das heißt, das ist auch noch vor der Nino aus Wien.
Genau. Und genau, das war eigentlich so davor, dass da kommt quasi also die Komik dann so altbocken raus. Jetzt dagegen ist ja so ein Dialektpop ja immer noch sehr en vogue. Ja. Und das heißt irgendwie so, diese Basis ist eigentlich nicht mehr da, weil ich versuche halt den Ausdruck halt jetzt ein bisschen anders zu deuten. Als einer, der versucht hat quasi seinen Status zu erhalten, einer, der sich so als Elder Statesman fühlt, ein Alleserklärer eigentlich und so. Das,
genau. Aber war es von Anfang an klar, dass es Queen Freddie Mercury sein sollte?
Eigentlich schon, das war schon so die Grundidee.
Okay. Also da gab es jetzt keine anderen.
Nein, das war halt vor allem auch die Idee war quasi Queen. Ja. Was ist, wenn du das mit Queen machst? Also, ich habe schon mal überlegt, wir wären das eigentlich mit Meatloaf oder sowas. Ja, ganz gut.
Und so, weil letztendlich nicht so breitenwirksam wahrscheinlich, oder?
Zumindest bei uns nicht.
Also. Mit Queen kann fast
naja, jeder irgendwas
anfangen. Kennt jeder.
Es kennt jeder, ja. Es gibt da viele Leute, denen gefällt Queen absolut nicht, weil sie es einfach aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem biografischen und sonst wie, oder halt ästhetisch einfach nicht ausstehen können.
Ja.
Aber kennen tut es natürlich jeder, genauso wie die Austropop-Nummern, die verwendet.
Wird das wirklich das ist mir gar nicht so bewusst, dass Queen so auch abgelehnt wird.
Also entweder... Also früher war es natürlich viel mehr. Ja. Ich glaube, so Leute aus der Zeit, die es quasi so aktiv miterlebt haben, haben Queen teilweise wirklich so abstoßend gefunden in diesem Bombast.
Ja, okay.
Und das in der Nachschau kommen die Qualitäten aus. Man hat ja viele Abba-Hasser geben natürlich. Und jetzt irgendwie ist das eigentlich...
Kann man sich nicht wirklich vorstellen.
Das ist schon eine große Leistung, solche Anzahl von Hits zu schaffen, die so markant sind. Aber
wie war das bei dir selber, die Queen-Leidenschaft? Oder gab es das überhaupt? Oder war das eher so, dass das ist eine Figur, die mich reizt?
Also tatsächlich war das schon so meine große Band. Mhm. Also so wie zum Musikkuchen angefangen habe, so aktiv quasi Popmusik als Ding. Das war schon richtig so auch mit Queen. Mhm. Und weil da halt so viel Neues drinnen war, das ich vorher nicht gekannt habe, so Jazz-Pop, aber auch so musikalische Sachen wie halt so Rhythmuswechsel und Tempowechsel und so chorische Sachen, das war jetzt sonst nicht so viel.
Wie alt warst du da so?
So 14 würde ich sagen.
Ah, okay.
Ja. Und dann, weil dann sind gleich andere Sachen dazugekommen, Prince, oder irgendwie da so 70er-Rock-Sachen. Ja, Prince war ganz wichtiger, genau. Aber auf jeden Fall, das war schon mit Queen war schon so ein Ding. Das war dann aber gar nicht so wahnsinnig lang, okay, kurz und heiß und dann wieder Freddie Mercury gestorben ist und dann jeder Queen gehorcht hat. Da will ja was für sich haben, gerade als Jugendlicher oder sowas. Das heißt, da habe ich es dann ein bisschen auch verloren und mir andere eigene Bands gesucht. Aber es war auf jeden Fall so sehr verankert, dass ich da anknüpfen habe.
Genau. War es auch dieser Bombast, der dich damals so als auf Jugendlicher, das ich Auftreten auch, also die Performance.
Ja, ich gerne ein bisschen dramatisch und schrecke auch vor dem Musical nicht zurück. Aber ist, wenn ich jetzt so Freddie Mercury Videos sehe, ich bin schon mal ganz erstaunt, dass man überhaupt so viele Gesten machen kann. Weil das sind bei irgendwelchen Balladen oder sowas, ich erinnere mich da voll, rudert der rum.
Er kann sitzend vor dem Piano sitzen und.
Andererseits ist aber irgendwie so, was jetzt schon dann einen großen Teil von ihm ausmacht, ist, dass er das schon immer reflektiert hat und eigentlich ein bisschen albern, selbst ein bisschen albern gefunden hat, was er da so macht. Aber das, also es gibt bei Queen ja alles, also auf der einen Seite quasi so dieses Kämpfen um große Kunstwerke, dieses wochenlang oder tagelang zumindest den Chor aufnehmen bei Bohemian Rhapsody. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch berühmte Freddie Mercury-Zitate, dass das Firm eigentlich alles, das halt Pop-Songs, das sind Wegwerfartikel. Mhm. Das soll ja horchen, gefällt einem schön, wenn nicht, dann nicht. Nachher kannst du das wegschmeißen oder so. Also das hat er alles irgendwie so drinnen gehabt. Von dem her ist natürlich auch schon per se eine interessante Band, weil es gleichzeitig halt, weil beide so drinnen haben. Ja. Dieses Rock als Kunstform bis in die 70er Jahre ganz wichtig war und gleichzeitig halt auch dieses Pop als Wegwerfartikel. Das finde ich irgendwie ganz interessant.
Das ist eigentlich eine spannende Mischung auch, die sich daraus ergibt. Wir haben denn so am Anfang so wirkliche Queen-Fans drauf reagiert? Kannst du dich da an Begegnungen
eigentlich
erinnern?
Eher gut. Also es ist ja da sehr viel Schleim am Anfang passiert, aber ich weiß schon, dass so mal dann wieder so, dass der Leute vom Queen-Fanclub irgendwie da waren. Die haben das da hat man dann vorher schon weggesteckt und immer dann gefürcht oder so. Aber gerade denen hat das dann auch ganz gut gefallen. Weil das ist ja, muss man auch sagen, dass ja schon eigentlich dass jetzt rein nur Persiflage oder Forschung ist, war wirklich nur eine sehr oberflächliche Deutung. Und für wen das damit auseinandersetzt, war schon irgendwie so klar, dass eben halt, dass das der Hommageanteil schon sehr groß ist.
Ja.
Dass man mit der Figur auseinandersetzt und mit den Strukturen und so. Das ist jetzt, wer stieß gerade wieder Freddie Mercury Buch gelesen, das letzte Buch oder so, recherchiere immer noch herum. Ich entdecke es immer wieder, durch das, dass ich halt quasi als Jugendlicher das gehört habe und nur ein paar Platten, dann lang nicht, dann war dann doch was Beruf, jetzt entdecke ich jetzt gerade viel Queen-Songs zum ersten Mal.
Okay.
Finde ich total gut.
Aber das ist schon interessant, oder, dass auch so, ich meine, dich begleitet das ja auch künstlerisch und beruflich jetzt unter Anführungszeichen, aber trotzdem genau, was einem so mit, ich sage mal, zwischen 8 und 16, 20, so in diesem Jugendalter, diese Musik, die verliert, also mir fällt das bei mir selber auch immer wieder auf, dass die vergisst man vielleicht hin und wieder sogar und beschäftigt sich gar nicht damit. Ja. Aber so ganz loslassen, gewisse Bands, Künstlerinnen, Künstler, nie mehr wahrscheinlich, oder? Das ist so prägsam, diese Zeit.
Das ist halt so der Geruch der Kinder, das ist halt wie so extra gewisse Gerüche oder halt irgendwie so. Was ist das bei dir?
Bei mir ist es ganz stark halt Guns N' Roses, wo ich dann danach auch sehr, sehr enttäuscht wurde oder noch immer werde, immer wieder. Aber das war halt genau zu der Zeit spät, also das war so Volksschulzeit. Dann war es natürlich so Metallica, was man in Kärnten am Land so gehört hat.
Ja, okay.
Das ist so nahtlos übergangen. Dann so in den Grunge hinein, von Nirvana zu Pearl Jam und diese Sachen.
Ja.
Und das begleitet, also ist nicht so, dass ich jetzt täglich Guns N' Roses höre, aber die Musik, so diese erste Liebe und die Jeansjacken in der Volksschule mit der Use Your Illusion 1 und 2 aufnähern, links und rechts, das brennt sich so ein irgendwie und das lässt dann nicht mehr los.
Weil es halt auf so einen Sound dann auch geeicht und auf irgendwie so eine künstlerische Konzeption irgendwie so, dass halt das so ist, was gehört und dass dann das, was danach kommt, Interessantes oder so, dass es oft irgendwie so neue, also halt irgendwie versucht es, neue Produktionen als interessant einzuschaffen, das kann man ja, okay. Also die großen Werke sind schon alle abgeliefert. Oder so. Das ist so eine Neigung, die man.
Aber natürlich, so. Queen war, also auch wenn ich jetzt so zurückdenke, und das war schon immer auch da.
Ja.
Also wahrscheinlich mit dem Tod nochmal mehr.
Da ist dann immer so ein Faktor nach oben gekommen.
Ja.
Was ja irgendwie so, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit Brian May, aber was mir selber schon aufgefallen, also weil ich einfach so Geschichtsschreibungen auch total interessant finde, ist, dass sie die Hits total verändert haben. Dass so früher waren so die ganz klar waren, die Hits halt irgendwie so Bohemian Rhapsody natürlich. Ja. Und dann aber eigentlich gleich mal We Are The Champions, We Will Rock You, Radio Gaga wahrscheinlich. Und dass da jetzt zum Beispiel Don't Stop Me Now und Under Pressure sind jetzt wahrscheinlich neben Bohemian Rhapsody die bekanntesten Nummern.
Ja.
Einfach weil sie jetzt wahrscheinlich anders in unsere Zeit passen.
Die damals gar nicht so...
Die waren nicht so Riesen-Hits oder so, aber sowas wie We Are The Champions wird natürlich im Stadion gesungen, aber jetzt von der Behauptung her oder sowas, das ist ja nicht unbedingt was jetzt zeitgemäß ist. Dagegen halt irgendwie so Don't Stop Me Now mit diesem augenzwinkernden Sexmaschine oder halt anders Under Pressure, weil es einfach überhaupt dieses Aufeinandertreffen ist, nicht natürlich mit einem anderen.
Ist dann auch irgendwie oft geremixed oder halt verwendet worden
von anderen, oder? Ja, genau.
Glaube ich.
Und dann ist natürlich Bowie überhaupt quasi so
der
in der Kunstszene jetzt der vergötterte Popmusiker. Also so eine interessante Geschichtsschreibung, weil er war ja gar nicht so Charts groß, ich weiß nicht, wie viele große Hits er eigentlich gehabt hat,
Dafür bin ich zu jung fast.
Ja. Nein, wir waren jetzt so ein Hitparadendominator. Und jetzt in der Nachschau oder in der Wirkung natürlich, oder was er so ausgewirkt hat, ist er eigentlich so der archetypische Popstar fast.
Ja, mit dieser Wandlungsfähigkeit.
Ja.
David Bowie ist... Ich war mal auf dem Weg zu einem Konzert von ihm in Deutschland. Er hätte am Southside Festival spielen sollen. Das ist ja dieses Zwillingsfestival Southside und Highfield oder so, glaube ich. Und am Tag davor hat er am Highfield auf diesem Schwesternfestival noch gespielt. Und wir sind dann extra hingefahren, weil wir ihn sehen wollten. Es war so Anfang der Nullerjahre. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt. Und hat es kurzfristig an dem Tag wurde das abgesagt. Und er hat dann danach nie wieder ein wirkliches... Ich glaube, er ist noch irgendwann einmal bei so einer Late-Night-Talk-Sendung aufgetreten und hat da zwei, drei Nummern performt. Aber er hat dann nie wieder so ein richtiges Konzert anscheinend gespielt. Ich habe mal nachgeschaut. Und das ist sowas, das ist auch so ein bisschen...
ein Versäumnis.
Ein Versäumnis, das...
Ja.
Ja, das kann man nicht ändern.
Ja, ja.
Aber das bleibt.
Ich habe ihn noch gesehen, ja, okay. Soll ich jetzt so ganz nebenbei.
Das sind vielleicht diese paar Jahre, die uns dann trennen.
Aber es war nicht zu nennen jetzt, glaube ich.
Bitte?
Es war nicht zu nennen jetzt. Da hat er den Helmet-Gitarristen in der Band gehabt.
Ah, okay, ja. Naja, das war dann, das dürfte so 2004 oder so gewesen sein.
Genau, ja.
Dann, da hat er noch auch so Festivals anscheinend gespielt, irgendwie komisch, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Ist aber auch schon wieder 20 Jahre her. Gibt es das bei dir auch, dass du, das ist ja die Popmusik, ist ja auf der einen Seite unsterblich, auf der anderen Seite auch so schnelllebig. Gibt es sowas, was du dann auch irgendwie gern noch einmal leben würdest oder zur Zeit oder irgendwas, was du, nachdem du ja auch quasi das Band ein bisschen nacheiferst, da so verhaftet bist und schon so viel Zeit auch mit dieser Kunstfigur betrifft. Also wünschst du dich da manchmal zurück oder ist das immer ein eher nach vorne schauen?
Also dass ich selbst woanders
gepasst
hätte zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel,
Also so Gedanken gibt es schon manchmal, aber immer nur sehr kurz, weil sobald mir dann irgendwas anderes dazu einfällt oder so, wird es gleich wieder schlimmer. Irgendwie so für... Wenn man dann denkt, irgendwie so, ach, ich wäre in die 60er Jahre, zur Beatles-Zeit, aber so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin am Land, dann hätte ich wahrscheinlich noch Pfarrer studieren müssen oder irgendwie sowas. Oder ich weiß nicht, was man da noch gemacht hat, auf jeden Fall viel arbeiten oder irgendwie so.
Und also ist dann auch keine Option.
Ne? Keine Option, lieber später. Oder zum Beispiel so in die 70er Jahre oder so, ich glaube, dass dann, da hat nicht jeder einfach so Musik machen können. Die ganz Narischen, die heute wieder spielen können, haben sie dann irgendwo in London am Bausparvertrag quasi irgendein Instrument gekauft oder so und haben dann irgendwelche Vorheime gespielt. Das sind die Legenden. Und so, das war eigentlich bei uns schon relativ cool und jetzt auch leichter.
Aber das ist das dann Kreisky und Austrofred, ist das so, hat das von Anfang an dann auch irgendwie so zusammengepasst, also oder so, dass es, oder war das schon so, dass sich das eine und das andere so ein bisschen auch abgestoßen haben und Wenn wir jetzt anfangs geredet haben, Kunstfigur und du als Privatperson, mhm, beziehungsweise als Kreisky-Musiker. Ja.
Also die Vorgängerband von Kreisky Schlierer hat es ja natürlich vorher schon gegeben oder so, das heißt, das war schon immer irgendwie da. Und abstoßen, weiß ich gar nicht, das ist irgendwie, ist es eher so es ist was anderes, aber gar nicht einmal so. Es ist auch immer so ein bisschen leicht gesagt, quasi das eine ist die Kunstfigur und das andere quasi die echte Band, aber in Wirklichkeit ist quasi der Showanteil ist bei beiden relativ hoch, ja, und irgendwie so nur die aggressive Bühnenfiguration, wie wir sie jetzt, mhm, auf der Bühne machen bei Kreisky, ist ja genauso was Künstliches eigentlich. Wir sind eigentlich sehr harmonisch letztendlich zum Beispiel. So das.
Als Privatpersonen meinst, ja, du oder so als Band?
Was auf der Bühne, also die Musik ist natürlich schon sehr ruppig, ja, eigentlich, und ist ja durchaus eine Aggressivität in den Texten und so.
Ruppig ist ein schöner.
Aber das ist halt auch sehr viel Attitüde davon.
Ja.
Also irgendwie so, es gehört halt dann zu der Musik dazu und so. Man füllt halt diese Formen mit dem, der so mehr viel will, gar nicht sagen, mit Themen, weil das ist dann schon wie so thematische Musik, freut mich überhaupt nicht. Und irgendwie sowas, da würde ich Journalist werden, wenn ich Themen irgendwo vorarbeiten würde. Das heißt eigentlich letztendlich dann halt Formen, und das eine ist halt eine komische Form und das andere ist halt quasi die Form von einer Rockband.
Mhm. Und sind das, ein bisschen Botschat gefragt, aber sind das wie so Gefäße, die man so füllen kann? Rockband-Gefäß?
Eigentlich schon, ja, genau. Und irgendwie ist auch irgendwas, oder vielleicht sogar das Zöllgericht noch anders gewürzt, mhm, weil halt irgendwie so eine Comicfigur wie ein Ausdruck halt, du musst natürlich, es braucht schon mal irgendwie irgendeine Ernsthaftigkeit drunter oder sei es irgendwie, oder eine Gemachtheit oder irgendwie sowas, dass das gut gemacht ist oder irgendwie so in an den richtigen Stellen.
Ja.
Ich darf oft genug deppert sehen und botschern oder sowas, aber es muss halt irgendwie so, es braucht schon irgendwie halt diese ganzen Gewürze, und bei einer Band wie Kreisky ist es halt auch dann wichtig, dass zwar wir versuchen, also schon ernsthaft die Rockband, aber gerade zum Beispiel in den Videos oder immer wieder mal in Texten oder musikalischen Humor gibt es eigentlich auch. Ich muss schon mal sowas drinnen sehen, dass man halt irgendwie so merkt, das ist nicht bierernst, weil sonst wird es halt dann ein Loch oft. Und man dann irgendwie so.
Man braucht immer diesen Bruch auch, genau, quasi dieses.
Ja.
Es ist eigentlich vielleicht dann bei Kreisky wird diese Ruppigkeit, hast du es glaube ich genannt, und doch auch das Harte und nach außen hin ein bisschen so, was ihr ja so vielleicht so gar nicht so seid, so männliche Rockband.
Ja. Ja, wird so geschissen.
Bitte? So ein bisschen geschissen, Alter. Ein
bisschen geschissen.
Ja. Dass das überhaupt noch gibt, so Männerrock. So Männerrockbands.
Ja, das ist erstaunlich, aber.
Ja. Auch sehr Ding. Da wird das irgendwie auch durch gewissen Humor und Ironie und so gebrochen und Unernsthaftigkeit. Mhm. Und während dann der Austroff rät, der vielleicht so im ersten Moment sehr witzig wirkt, mhm, wie er so auftritt und die Spandexhosen und der Schnauzbart und die gegelten Frisuren, da wird es dann andersrum gebrochen, ganz oder? Genau. Das ist ja, irgendwie ja, so.
Genau. Und wahrscheinlich ist so der Anteil von Albernheit und Ernsthaftigkeit ist wahrscheinlich gar nicht einmal, also es geht wahrscheinlich wirklich nur um Nuancen.
Ja.
Wahrscheinlich geht es eh nur um die Hosen und den Bart.
die Haare werden ein bisschen zurückgegelt und sonst. Mhm. Aber diese Theatralik, die bei Kreisky auch auf der Bühne ausgelebt wird, war das auch was, was jetzt durch den Austroff rät ein bisschen vielleicht mehr worden ist? Also, weil du bist ja schon auch bei Kreisky dann, also da passiert schon was auf der Bühne. Also da bist schon.
Ja, ja. Das ist schon ein Showbender.
Es ist, ja, über eine. Ich weiß nicht, wann ich euch das erste Mal gesehen habe, ich kann mich leider nicht erinnern, aber ich war schon irgendwie überrascht, was da auf der Bühne so an Energie freigesetzt wird. Na gut, wird.
Das ist sehr schön. Also, na ja gut, eigentlich haben wir das früher auch schon durchaus auch schon gehabt. Ich weiß gar nicht, es ist eher so, eigentlich wollte ich, also im Kopf wollte ich andere Musik machen, eher so, Elektronik-Sachen, eher ruhigere Sachen, mhm. also vielleicht sowas wie Bernhard Fleischmann damals oder sowas. Mhm. Sowas, ich glaube, das wäre so eher so mein ästhetisches Ideal irgendwo gewesen. Aber dann macht man halt und macht man, dann kommt man drauf, dass man überhaupt kein Interesse hat, sich mit irgendwelchen Computerprogrammen und Plugins zu beschäftigen. Und dass man aber stattdessen quasi, bei mir ist es halt irgendwie so, dass ich auf der Bühne halt kein Scharnier habe oder dass das halt irgendwie, dass ich da halt diese, dass ich halt Energie bringen kann. Also das ist dann eher. Hat sich das nach und nach dem angeglichen, was ich an Talenten habe und halt nicht habe.
Das heißt, es geht schon darum, Energie freizusetzen und da was rauszulassen, was man so vielleicht im Alltag jetzt nicht rauslassen kann.
Schon, ja, wahrscheinlich. Oder ich will nicht sagen, es geht darum, aber das ist halt dann quasi so, die Möglichkeit gibt es auf der Bühne und irgendwie. Dann will man die Leute nicht auf langweilen, habe ich dann neige dazu, dass ich denke, wenn vor einer Vaku ist, ich, da muss gleich gefüllt werden mit Lautstärke und
so. Aber was passiert dann mit dir, bevor du da auf die Bühne gehst und quasi, weil wenn du das so beschreibst, klingt das ja auch irgendwie wie ein bisschen wie Kunstfigur.
Schon, auf jeden Fall.
Ist also der Kreisky-Frontmann jetzt unter Anführungszeichen ja. ist dann ja auch. So bist du jetzt im Alltag, wirkst du ja auch nicht. oder so im Gespräch. Also ist das ja auch ein bisschen eine Verwandlung, die da passiert.
Auf jeden Fall,
ja. Wie passiert das?
Ich weiß es. Aber letztendlich, mir taugt das einfach grundsätzlich auf der Bühne. Wie gesagt, ich sehe das dann ja dann Kreisky näher Musical eigentlich als am Punk, wenn ich ehrlich bin. Also sowas, das ist halt schon zum gewissen Teil halt eine Show und das yeah. irgendwie dann lässig auf der Bühne gehen und sich ein Theaterstück anschauen ist. Also Bühne, Erwartung, da sowieso überkommen, sonst
brauche ich es mit. Aber ist das, also siehst du das auch selber als Konsument? Also wenn du jetzt dir was anschaust, erwartest du das dann auch oder ist das quasi die Erwartungshaltung, die du dir und der Band oder ihr euch irgendwie setzt?
Das ist eher schon das, was wir setzen. Und grundsätzlich das, was nicht langweilt, finde ich grundsätzlich schon sehr wichtig. Wobei ich selber viel aushalte. Also, für mich ist es spannend, instrumentales Improvisationskonzert oder so, ja. Also die andere langweilig finden oder so. Oder zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren habe ich dann einmal zum Stifterlesen angefangen. Mhm. Finde ich total super. Total spannend und so. Und also, das heißt, das ist dann eine Definitionssache, was finden wir jetzt interessant, aber wir wollen auf jeden Fall was machen, was interessant ist. Und wenn wir jetzt, und so. Eigentlich ist schon so Rockmusik oder so wie wir angefangen haben, da wollten wir ja quasi ein bisschen rebellieren gegen die langweiligste Musik, die es damals für uns gegeben hat, nämlich der deutschsprachige Indie-Rock. Mhm. Es war wirklich so einfach musikalisch, dieses Dahinschleppen, das ist so einfach ein Ding. Das war, da wollten wir quasi ein bisschen mehr Zunder bieten.
Spürst du da sowas wie Lampenfieber? Ist da, oder kommt schaltet da irgendwas um und du bist.
Also ein bisschen Lampenfieber gibt es auch, aber es kommt immer darauf an, wie sehr man die Gegebenheiten im Griff hat eigentlich. Also oft ist es so, was vor vielen Leuten sehe und man hat das Gefühl, irgendwie sowas, wir sind gut einprobt, irgendwie sowas, Technik ist super oder so, das haut es gut hin. Vor wenigen Leuten kann man unsicher sein, weil das nicht der Privatfeier bei der Steuerberatungsagentur ist. Und beim Soundcheck hat überhaupt nichts funktioniert und irgendwie so. Das klingt scheiße oder so.
Das heißt, wenn so die, ich sage mal, die örtlichen Gegebenheiten passen, die Technik passt und
genau.
Alle sind pünktlich da und auf der Bühne, dann hast du auch so einen Rahmen, wo das passieren kann.
Ja. Also gerade so jetzt mittlerweile, früher ist ja öfter mal was schiefgegangen oder so, wo man halt im kleinen Rahmen spielt, aber jetzt ist dann doch zumeist ja so, dass man wo spielen, wo die Leute einen Eintritt zahlt haben und eine gewisse Erwartungshaltung hat und so und die ist mir dann nicht so hoch. Also da weiß ich schon, dass dann wer so auf ein Kreisky-Konzert geht oder auf ein Austrofeld-Konzert die Erwartung hat, da das kann ich bieten, dass wir die Energie haben, dass wir nur Neues bieten, dass die Leute nicht denken, oh Gott, das ist 15 Jahre so scheiße. Oder irgendwie sowas, sondern das ist auch immer so ein bisschen ein Ansporn und halt irgendwie eine Lebendigkeit auf der Bühne und an der Kommunikation eigentlich letztendlich. Also die Sachen, die man da so redet oder so, letztendlich ist es doch immer so, dass was ist, was kommuniziert. Mhm. Irgendwie so was halt, was erzählt im Publikum. Und das ist, glaube ich, eher das, was wir sehr gut kennen. Mhm. Weil halt gerade Popmusik oder so, Rockmusik halt so einfach, können halt einfach nur so Riffs und irgendwie so Riffs und Rhythmen, wo man tanzen kann, was dann halt irgendwie trotzdem so unglaublich fad ist. Irgendwie sowas. Und wenn halt irgendwie man merkt, dass da irgendwie ein Plan dahinter ist oder halt eine Suche und ein Experiment oder so, und das gibt es bei uns, schau es, dann wird es schon mal interessant. Und halt immer der Versuch, was Neues erzählen oder was Altes auf neue Art oder so zumindest.
Aber weil du früher gesagt hast, ja, wenn der bei den Steuerberatern der Auftritt ist, kommen da auch so unmoralische Angebote, sei es jetzt für ein Austrofred oder auch für die Band Kreisky, vielleicht eher jetzt nicht so, aber so in, ich weiß nicht, jetzt in Parteigegend-Ding, gibt's sowas?
Leider nein. Eigentlich, das wäre nicht käuflich. Na, tatsächlich hat es aber so. War ein unmoralisches Angebot, das ich ablehnen habe, mir ist das tatsächlich gewürdigt, das darf ich aber nicht reden.
Okay.
Dazu bin ich verpflichtet. Schade. Aber sonst eigentlich leider nicht so sehr. Aber es gibt trotzdem immer wieder so neue überraschende Sachen. Letztes Jahr haben wir mit Christian einen Soundtrack gemacht für einen Tatort.
Stimmt.
Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen was quasi so. Was macht man da? Das sehen dann tatsächlich 10 Millionen Leute natürlich an einem Abend. Quasi, ja. Und machen sich die Gedanken. Und die Musik war, also wir waren ja zum Singen, und die Musik war sehr, sehr zentral oder halt wirklich so aufs Auge gedruckt oder halt markant. Das haben die Leute schon mitgekriegt, haben sich Gedanken dran gemacht. Das ist schon was quasi so was außerhalb von unserer Liga ist, wo man sich dann denkt, wow, was macht man da jetzt?
Ja. Lustig, da habe ich noch fürs Profil was Kleines drüber geschrieben. Ah, ja. Können wir schon ganz vergessen gehabt wieder. Aber ist das dann, merkst du dann oder ihr, dass dann plötzlich auch so ein Peak gibt bei Spotify oder auf YouTube? Also passiert dann vielleicht auch nur für 2-3 Wochen irgendwas?
So ein bisschen schon. Da wird natürlich dann schon wahrgenommen. In so Reviews ist dann, also überhaupt das ganze Tatort-Ding ist natürlich riesengroß. Da gibt es einfach schon einfach Tausende von Kommentaren, die da quasi in den sozialen Medien, aber in die
live-normalen
Medien quasi so wirklich gängen oder so, wenn man da dabei ist. Und klar, das merkt man dann schon, auf Spotify geht aber wieder runter. Also, richtig, das ist tatsächlich so, dass man dann von Spotify dann der Geld kriegt oder sowas, so sehr pickt es eigentlich nicht.
Okay, na schade. Aber ist das, also, wäre das was, weil du gemeint hast, okay, andere Liga, fühlt ihr euch so in eurer Liga durchaus wohl und man macht dort quasi, ohne sich zu verbiegen, und macht das, was man, auf das man Lust hat? Oder gibt es da schon noch immer wieder den Wunsch oder den Versuch, woanders streuen?
Ja, also den Popstar-Traum, den haben wir natürlich, das ist schon lang. War auch nie irgendwie ein Thema, weil wenn wir angefangen haben, waren wir so weird und dann ist das irgendwie so, halt so langsam passiert und langsam größer geworden oder so. Aber natürlich so Faktor 2 oder 3 kann man schon vorstellen, irgendwie sowas, wenn dann halt quasi so bei den Konzerten dann nicht 100 oder 200 Leute kommen, sondern 400, 500, das wäre Bombe oder so. Ja. Normale Konzerte, wenn wir in Wien spielen oder so Platten präsentieren, dann sind sie eh mal mehr oder so, aber da so. Aber tatsächlich sicher das schon in dem Rahmen oder sowas ist. Hey, das ist kein großes Interesse, dass das jetzt irgendwie so die Dimension annimmt, wo man vor allem verantwortlich ist für das Leben von 30 Familienvätern und Müttern, die für uns arbeiten und irgendwie so.
Also, dass man da so ein großes Team braucht.
Ja, genau, da halt so eine Professionalität und dass man dann halt irgendwie, gibt dann Erwartungen und ökonomische Abhängigkeiten oder so. So, dass es für uns gut ausgeht, dass wahrgenommen wird, das ist ja auch ganz wichtig, weil tatsächlich, also haben wir uns öfters mal so überlegt, quasi, was wäre, wenn unsere Musik kaum mehr interessiert, dann würde man wahrscheinlich in irgendeiner Form was anderes machen. Vielleicht würde man sogar miteinander Musik machen, weil es uns gefreut, aber wir würden nicht das Projekt machen. Es ist schon, also Öffentlichkeit ist schon wichtig. Das ist schon für Popmusik schon unabdingbar, dass es quasi was gibt, was zurückkommt.
Resonanzraum
quasi. Und wenn man den nicht hat, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall schon der Deal. Und ja, genau, letztendlich ist es eigentlich, muss man immer, kann man sich ja glücklich schätzen, dass man überhaupt so viel Resonanz hat, weil auf unserem Weg haben wir Millionen Bands getroffen, die sehr gut waren, manche besser als wir, und dass wir quasi diesen...
Die schon längst wieder weg sind, oft
viele wahrscheinlich, oder? Ja, genau, und ganz was anderes machen und jetzt... Aus irgendwelchen Gründen ist das nicht ausgegangen. Oft weil es große Pläne gehabt haben oder sonst was oder so.
Und ist das für dich jetzt auch angenehm als Künstler, dass du einerseits mit dem Austausch redest, jetzt gibt es ein neues Buch, Gänsehaut, dass du das Sachen quasi nur du alleine machen kannst, wo du jetzt autonom quasi bist, wo du auf niemanden Rücksicht nimmst, also nicht wirklich Rücksicht nehmen musst, wo du vielleicht alleine in den Zug steigen kannst und irgendwo hinfährst und eine Lesung machst, wie jetzt beim Buch, oder halt Konzerte spielst, und auf der anderen Seite halt die Band, das ist ja schon, auch wenn es noch in einem überschaubaren Rahmen ist, ist gleich viel mehr Aufwand. Mhm. Ist das was du genießen kannst?
Du hast die Frage vorhin wirklich quasi schon beantwortet.
Okay, nächste Frage.
Aber es ist tatsächlich, ich finde halt beides total super. Also, ich finde durchaus gern alleine vorher, wenn ich also Sachen tatsächlich mit dem Zug, kann im Zug super schreiben.
Adalbert Stifter lesen.
Ja, genau, zum Beispiel, oder andere Sachen. Und dann genieße ich es. Aber ist natürlich dann, hat er wieder den Nachteil, dass man halt dann oft für die Show allein verantwortlich ist. Oder halt irgendwie so, gerade wenn man jetzt irgendwie so nicht in die altbekannten Veranstaltungshäuser ist, sondern irgendwo, nicht privat eigentlich, nicht, aber halt irgendwie Vereine oder sowas, es gibt ja gewisse soziale Aufgaben, die man hat. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendwie so grande kommen und dann Stiefel runterspülen und dann pfiat dich oder sowas, sondern es ist so, dass man dann halt auch irgendwie so ein bisschen da sein muss für die, wie wird der eigentlich, also da sein muss für die Veranstalter und für die Leute dort sein oder so, das gehört dann eigentlich dazu, das kann
man Autogramme geben.
Das, ja, genau. Und das ist dann wieder mit der Band oder so ein bisschen leichter. Da ist man
kann man sich abseilen?
Abseilen auch, aber man ist halt dann irgendwie so, man repräsentiert es gemeinsam. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass halt, dass wir uns ja wirklich tatsächlich gut verstehen in der Band und dass es einfach lustig ist, wenn man für ein paar Tage gemeinsam unterwegs ist. Das ist ja ganz was anderes.
Keine Zweckgemeinschaft.
Nein, eigentlich nicht. Aber das finde ich auch ganz wichtig. Also gerade wenn man so 40 vorbei ist oder so, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum man dann für das, dass man eh wenig verdient, was machen soll, begleite meinen Bock. Also bei uns ist das schon sehr, also harmonisch wird es nicht so, aber ja, gut. Harmonisch, doch, das stimmt schon. Wir sind schon harmonisch.
Jetzt endlich. Aber wenn du jetzt, also in dem neuen Buch werden ja auch so alte Heldengeschichten quasi erzählt. Mhm. Das Tourleben wird ein bisschen ausgebreitet, es werden Mythen erzählt, es gibt Faktenchecks. Gegen Ende hin geht es auch ein bisschen um die Endlichkeit und das Älterwerden. Das Tourleben, und es beginnt, glaube ich, mit einer Fahrt nach Vorarlberg, um ein Konzert zu spielen. Wie hat sich denn das jetzt, auch jetzt nicht nur wegen Corona, aber durch Corona für dich, für euch verändert? Das Touren, große Acts spielen jetzt oft nur noch irgendwo, machen 10 Konzerte am Standort und die Fans müssen irgendwo hinreisen. Wie hat sich für euch da irgendwas verändert?
Das muss man erst genau anschauen. Eigentlich, wenn ich jetzt wo hinkomme, wo man vorgespielt habe, ist es wieder relativ ähnlich. Es hat ja ziemlich lange gedauert, bis das ich glaube, bis Weihnachten 2022 wäre zu meiner Schätzung, dass das so, dass man wirklich nur Nachwirkungen gespielt hat und weniger Publikum da war. Jetzt finde ich es eigentlich wieder da, aber Ich kann schwer sagen, es ist insgesamt, ist, glaube ich, schon schwieriger geworden, auch wegen zu Kosten und so. Es tun schon weniger Bands, weil halt, man hat dann also Techniker und Tontechniker, Lichttechniker. Unterwegs auch für die wird es immer schwieriger, so ein bisschen, dass sich das ausgeht, dass es ändert sich schon. Und nachdem ich auch für so einen Musiker dann alle Tonträgereinnahmen ja quasi weggefallen sind, das heißt, da hat sich schon ökonomisch so wahnsinnig viel da.
Ja.
Das ist schwierig, aber das Spielen selbst ist eigentlich noch recht ähnlich, finde ich. Das macht schon Spaß. Aber ökonomisch. Und dieses Phänomen, eben, dass dann die Leute alle zu Taylor Swift fliegen oder zu Adele oder irgendwie so, das ist ja in unserem Bereich natürlich, gibt es halt überhaupt nicht. Und wir überhaupt halt dieser Ausgleich von fehlenden Tonträgern, Einnahmen wegen Streaming durch Live-Konzerte, das gibt es auch nicht in einem kleinen Bereich, weil das ist halt auch noch bei diesen Riesenkonzerte, die da vor mir irgendwie so mit, wie heißt das, dieses Ticketing, System.
Dynamische,
ja, genau, oder? So, diese dynamischen Ticketpreise, die völlig absurd sind, dann 50 Euro für einen Parkplatz dazu zahlen, was halt noch alles so gibt, irgendwie so, und die Leute zahlen ja dann noch Hunderte bis Tausende Euro für Übernachtungen bei Oasis und fürs Ticket selber sowieso. Von dem bleibt natürlich bei uns nichts über.
Ja.
Also was dort dann an mehr gewinnen.
Das heißt, man muss sich als Künstler, so wie in deinem Fall, jetzt andere Einnahmequellen suchen.
Eigentlich schon, ja. Gerade wenn man so einen großen Markt hat, wie wir, weil das ist ja dann Österreich und dann Bayern und dann tun sie sich so ein bisschen auf und mit Kreis gehen halt in die größeren Städte in Deutschland, aber trotzdem, dann ist eigentlich so der Markt da schnell wieder gesättigt, wenn man überall mal so umgetingelt ist. Und entweder man arbeitet was anderes oder was ich nicht mache, oder man diversifiziert sich halt. Aber das macht mir sehr Spaß. Und es ist natürlich schon das so Austrofeldbücher und Kreisgeplotten, das ist schon das, was man so kennen oder was ich kann. Aber umso lustiger ist dann wieder, wenn irgendwas anderes daherkommt, irgendein Theaterstück oder so, wo man halt so einfach so richtig, also nicht dilettieren, aber halt quasi so völlig außerhalb von dem ist, was man kann und sich dann in kurzer Zeit was aneignen muss und mir schlecht und recht das schafft, das ist dann immer wieder ganz gut und wirkt dann wieder recht.
Jetzt habe ich da forderst du dich heraus quasi auch
bewusst. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Man kann es ja nicht so oft machen, aber ja Familie und so weiter. Und gerade Theater ist unglaublich familienfeindlich. Popmusik weit nicht so, das finde ich. Da kann man halt, da spielt man halt vielleicht einmal ein Wochenende oder sonst, oder macht das so in der Form. Aber Theater ist halt wirklich so dieses, wo halt so 6 Wochen in einer abgeschiedenen Blase geprobt wird oder so, wo man gar nicht rauskommt. Das ist eigentlich so.
Und dann beginnen erst die Abend.
Ja, genau.
Vorstellungen.
Wobei, die sind schon wieder ein bisschen leichter zum Kalkulieren, aber diese Probenzeit, die ist eigentlich schon ziemlich.
Aber du steckst da gerade irgendwo mittendrin, weil du.
Achso, ja, genau, ja, in einem Filmprojekt.
Wo
es alles Austrofeld eigentlich, oder in einem Austrofeld-Kontext spielt Anton Bruckner.
Aha, der kommt ja auch in deinem Buch vor.
Ja, genau. Das, wahrscheinlich hat sich daraus so ein bisschen ergeben oder so in so einer kleinen ORF-Produktion. Und da weiß ich gar nicht, was das wird. Das ist halt bitte in die Dreharbeiten.
Also aber größere Rolle?
Das ist also ein halbstündiger Film, aber der ist schon quasi ganz, ganz flächig. Also. Und auf jeden Fall, das ist ja wieder was, wo ich halt so total schwimme. Das ist halt meine Idee quasi. Also es gibt einen Regisseur, einen Drehbuchautor oder sowas und ich tue mich halt von Drehtag zu Drehtag handeln
und dann dilettieren.
Und denke, oh Gott, ich habe es geschafft, hoffentlich war es nicht zu peinlich, hoffentlich sieht keiner den Film. Und
schön, wie wird das heißen?
Herst Bruckner.
Ah.
Weißt du, das genau ist schon Anfang November, dann mal nach Willkommen in Österreich und Maschek, dann mal so zum. Aber es ist halt so, total, also das kann total super werden, kann nicht so super werden. Ich versuche mich da abzukoppeln, weil es jetzt nicht ursächlich so mein Werk ist und finde ich auch total cool, dass man so, dass ich nicht alles meine Idee singe. Und aber man lernt sehr viel, wenn man so ein bisschen außerhalb von seinem
Das wollte ich gerade
fragen. Wenn ich viel Zeit hätte, würde, das denke ich mir jetzt schon oft, würde ich total gerne mir so als Sideman mit einer Band auf Tour gehen, so als, einfach so als Keyboarder. Das finde ich mir total geil.
Ich habe mir das gerade gedacht, ob das, man kann das wahrscheinlich dann auch richtig genießen, oder? Wenn man einmal nicht im Mittelpunkt steht und vielleicht nicht verantwortlich ist.
Ja, wobei da stehe ich ein im Mittelpunkt, von dem her ist nicht ganz
so. Aber ja, stimmt.
Aber so, wenn ich mal so ein Erfahrung habe, quasi so, dass dann, also darum würde mir das total taugen, weil ich bin nicht leider quasi ein guter
Kind. Aber man kann ziemlich viel abgeben, oder?
Also, das ist schon, ja. Genau, es gibt jetzt eine ganze Produktion, die dann alles macht, wo ich keine Hotelzimmer buchen oder sonst irgendwie so. Was ich dann quasi früher, wir machen ja sonst schon sehr viel selber.
Naja.
Und da fällt sowas dann schon immer wieder an. Also wenn wir auf Deutschland-Tour gehen, dann ist es halt schon sehr oft so, dass wir das selber die Hotels buchen. Dann sitzt man dann wieder auf einem Routenplaner
so und Booking.com.
Ja, ja, genau.
Was ist das? Was ist das Beste, das Billigste?
Ja, genau.
Das Erträglichste. Mhm. Das ist schön. Sind die Bücher, die du schreibst, ist das dann auch jetzt vielleicht die Kunstfigur Austrofred gefragt, nach so viel Exzess und Bühnenarbeit auch ganz angenehm in der Buchhandlung Hain, zum Beispiel, die ich sehr gern mag, in Klagenfurt zu sitzen. Die ist total schön. Mag ich voll gerne. Da gibt es auch Katzen, die dort herumwandern.
Ich freue mich sehr, sehr drauf.
Shoutout zu der Buchhandlung Hain. Ja. Ist das dann auch angenehm, sowas, ich sage jetzt einmal, für einen Rockstar was Gediegeneres zu machen und eine Lesung zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Auf jeden Fall. Also jetzt was Austrofred würde wahrscheinlich diesen Elder Statesman Aspekt hervorrufen, dass ich weil ja so viel Erfahrungen gemacht habe und das Weitergeben der Staffel ist ja das Wichtige. Ich finde es eigentlich auch total super. Ich finde es auch voll gut, dass die Zeiten im Literaturbetrieb, wo man um 7:30 liest oder so und dann geht man noch mit dem Buchhändler und dem örtlichen Literaturkritiker verschnitzeln und ziehen, das ist echt total super. Aber in der Musik wird es jetzt eh schon besser. Früher, wie wir angefangen haben, waren in Wien die Zeiten immer so verrückt. Wenn im Chelsea-Programm 80 gestanden ist, aber nie vor Höfe gespielt hat. So schön. Das ist jetzt irgendwie, finde ich besser.
Ist das schon angenehm?
Ja, auf jeden Fall.
Wie hat sich dieses Schreiben, hat sich das irgendwie aus der Musik dann ergeben? Oder war das ein ökonomischer Gedanke? Okay, ich bin viel unterwegs, ich mache unterschiedlichste Projekte, es gibt die Rockband, es gibt den Austrofred, andere Theatersachen, was auch immer. Es ist eigentlich schade, dass das so dann undokumentiert bleibt und ich schreibe das mal nieder. Ist das auch so eine Leidenschaft, die sich so entwickelt hat?
Schon auf jeden Fall. So was wie für mich arbeitet, das ist mal beim Thema Jugend und Prägung, was für mich halt immer wichtig war, ist grundsätzlich halt mal Plotten und Bücher, also beides eigentlich, aber so ein Popsong, wenn man so anfängt, das macht mich irgendwie so schnell, aber ein Roman, ich wüsste immer noch nicht, wie das geht. Ich finde das total bewundernswert, dass sich die Leute drüber trauen. Ich habe jetzt schon ein Nähbücher insgesamt geschrieben, 7 Austrofred-Bücher, nur 2 Gedichtbücher. Und trotzdem wüsste ich nicht, wie man einen Roman schreibt, weil das ist mir da. Und beim Austrofred war es halt so, das ist halt so organisch irgendwie so die Figur, die hat es gegeben. Dann haben wir mal eine Homepage gemacht, dann, ja, da könnte man dann quasi so ein bisschen Autobiografie so einzelne Kapitel hinstellen und das hat sich dann so ergeben und dann habe ich den Duktus, das heißt die Figur brauche ich nicht mehr erfinden, die gibt es jetzt quasi, weil ich wüsste nicht, wo fängt man an, was ist, wäre relevant, also wenn ich mir jetzt zuerst mal wer sagt, schreibt doch irgendeinen Roman, irgendein großer Verlag kommt, ich kann es nicht, weil was wäre wie, warum soll es gehen, dann irgendwie dann mag ich gar nicht diese Sachen, die so Themen haben, also jetzt also, weil irgendwie das ist jetzt was, wenn man zeitgenössischer Literatur hat, die ja abstoßt, dass halt immer so, dass sehr viel um die Dinge geht, um das Thema und weniger jetzt um Sprache zum Beispiel oder Struktur oder.
Okay, dass es auch so aufgeladen ist mit.
Mit dem, was halt irgendwie, was halt angesagt ist oder was quasi so, um was halt dem Auto geht. Aber das finde ich gar nicht so interessant. Das ist halt beim Austrofred fällt halt das alles weg, es geht eigentlich nur um die Witze. Es geht irgendwie so, es gibt mehr Musik, mehr Form ist eigentlich der Absatz und der hat dann eine Pointe zu enden. Und wenn genug Absätze und genug Pfannen beieinander sind, ist ein Buch fertig.
Dann kann man
so einfach ist es.
Aber es ist schon auch lustig und unterhaltsam zu lesen, weil man dich oder dann die Kunstfigur natürlich in dem Fall, aber sie spricht zu einem auf eine Art und das ist, also man hat dich als Austrophät quasi.
Ja, das ist gerade
präsent. Ist dann sehr präsent, genau, und dadurch funktioniert es, glaube ich.
Muss ich am Cover sehen, damit man sich dann wieder, der ist das. Das ist beim Lesen das Gefühl. Gut. Aber ich muss ja dazu sagen, ich neige mir dazu, dass ich jetzt so Sachen eher so runterspüre oder sowas, wenn ich sage, es geht um die Witze, dann muss ich gleichzeitig sagen, das Buch ist seit einem Jahr fertig und dann habe ich es ein Jahr lang überarbeitet. Weil dann weiß ich schon stilistisch extrem penibel bin oder so. Beim Verlag sagen sie, ich bin ja penibelster Autor. Weil dann irgendwie so, das geht dann immer nur schöner. Das ist tatsächlich, das ist dann meine Hauptaufgabe, dass ich, die ich dann mache im Zug, dass ich wirklich mit 100 ausdruckten Seiten da sitze und nur mal durchlese und dann auf jeder Seite nochmal auch so Hackerl mache, was.
Aber wann ist dann, ich meine, du musst ja irgendwann sagen, okay, ich bin zufrieden, halbwegs zufrieden.
Ja, diesmal habe ich mir sogar, also erstens, wie gesagt, das ist schon lang grob fertig gewesen. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, es muss sich ausgehen, dass ich, also rein das wirtschaftlich, es muss sich ausgehen, dass ich im Herbst auf Tour gehe.
Das war schon. Okay, das war dann, genau. Da ist man beim Buchmarkt und beim Tourmarkt quasi dann eh, im Sommer wird man jetzt wahrscheinlich nicht veröffentlichen wollen oder auf Tour gehen wollen.
Genau.
Außer bei irgendwelchen Freiluftlesungen vielleicht.
Ja, und so.
Dann hat man irgendwann eine Deadline zumindest.
Genau. Dann schaut man halt, da muss man die Projekte natürlich so ein bisschen so ausspacen, weil ich kann jetzt nicht dreimal im Jahr im Posthof ein Lenz aufschlagen irgendwie so, sondern dann sagen sie, jetzt haben wir die zweimal gehabt oder so.
Es ist genug.
Ja, genau. Und da ist aber dann wieder ganz gut, dass ich halt einen Kreis gehabt habe, das geht wieder. Das ist einfach so gefühlsmäßig oder so, tatsächlich halt wieder was anderes. Dann kann ich wieder in derselben Location nochmal spielen.
Ja. Und niemanden fällt das auf.
Okay. Bisschen fällt es in der Schau auf. Also.
Veranstaltung vielleicht. Was ist mit Kreisky geplant? Wie geht's da weiter?
Naja, wir haben jetzt viel vor Corona-Plotten fertig gemacht. Genau. Und dann haben wir also jetzt in zwei Großprojekte gehabt, die abseits der Popmusik oder zumindest des Albums, nämlich halt ein Theaterstück im Rabenhof, die Publikumsbeschimpfung und den Tata-Soundtrack. Und jetzt da wieder, machen wir gerade Platten und sie wird sehr dunkel und vergleichsweise ernst.
Okay.
Sage ich jetzt einmal, also weniger Witz oder nicht so, naja. Aber auf jeden Fall schauen wir, glaube ich, so unsere finsterste Platten, weil wir haben es eigentlich immer ein bisschen aufgehellt die letzten Jahre,
ja.
So ein bisschen poppiger geworden und irgendwie so, jetzt ist uns gerade wieder noch Sprödheit. Das trifft ein bisschen,
ja. Sprödheit. Ja, aber das war es ja wahrscheinlich immer ein bisschen, oder? Ein bisschen
Sprödheit. Ist schon, aber es ist ein weniger geworden jetzt, wenn jetzt haben wir Sprödest.
Sperrig und, nein, was hast du gesagt, nicht sperrig.
Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall halt so.
Aber ist das quasi auch der Zeit geschuldet, quasi der letzten Jahre, der multiplen Krisen, schön sagt?
Oder also nicht offensiv, es gibt keinen Klimasong und keinen Rechtsrocksong oder so. Das will nicht, da kannst du sehen, ein Stich. Nein, aber halt so, quasi schwebt immer schon so ein bisschen so eine Geisterzeit, den nimmt man einfach auf und speiten wieder aus. Das Gänsehautbuch ist ja auch nicht ganz zufällig. Natürlich sind es diese klassischen Gruselgeschichten, die so ein bisschen vorkommen und Urban Legends oder sowas. Aber natürlich speist es ja aus dem Corona-Leugnertum letztendlich. Ja. Auch wenn das Wort Corona, glaube ich, gar nicht vorkommt oder so.
Ich glaube nicht, nein.
Also das ist eben das so in the face, machen wir es nicht. Aber so irgendwie so dieses, ich spiele da was, der Hausverstand. Nein, das kann man keiner verzögern. Ja. Irgendwas ist da. Das ist ganz ein...
Es ist so ein Grundrauschen von diesen Themen.
Genau, und das ist dann immer so, das schleicht sich dann halt am Ende. Und darum hat natürlich auch die Kreisgeblotten wahrscheinlich vom vielen her schon so was Dystopisches.
Wie findet ihr dann, vielleicht so abschließend noch, wie findet ihr dann nach all den Jahren dann wieder so zusammen, dass das dann auch wieder so ein schönes Ganzes ergibt? Oder ist das sowas, was so blind passiert bei euch?
Ja, blind auch nicht, aber auf jeden Fall so schon experimentell. Also wir schreiben ja gemeinsam im Proberaum, also Texte habe ich dann immer so Fetzen dabei, aber letztendlich sucht man dann so dahin. Meistens, wenn man halt so jammt, kommt halt vor allem immer so Jam-Musik raus, das ist immer recht fad und so. Und ja, vor allem gibt es dann wieder irgendeinen Ansatz, irgendwas, was man anders macht, als man sonst macht. Und so, was dann, wo man dann einhakt und so. Und halt ganz wichtig ist halt für uns, und bei der Platte jetzt nur wichtiger, ist eigentlich so die Form. Weil, wenn man quasi dann alles irgendwie so runterbricht auf Strophen, Refrain und fertig spielen, dann wird es halt irgendwie so fad. Aber wenn man dann quasi so nach dem zweiten Refrain in ganz was anderes geht, dann kann es halt wieder interessant sein. Oder so. So da, wenn da so eine Überraschung drinnen lauert und so, das.
Also wenn ich dich richtig verstehe, müsst ihr auch selbst dann wieder überraschen, damit es dann zu einem Kreiskill-Lied, zu einer
Platte. Eigentlich schon, ja genau. Damit es wieder Spaß macht oder damit es uns selber gefreut und wenn dann wieder was dabei ist. Es gibt dann schon mal wieder so Sachen, die man macht, wo man sagt, das ist eigentlich ein cooler Song, ne? Absolut. Aber ich weiß nicht, was ich habe, es gibt einen Song oder so. Wenn du selber so überreden musst, dann wird es schwieriger. Und wenn man dann im Proberaum, weil jetzt haben wir gerade probt, wenn wir mal ein Konzert haben. Und wenn man dann im Proberaum ist und sie denkt, ah, das ist schon richtig geil, das ist schon richtig, so sowas haben wir noch nie gemacht oder sowas. Und dann, ja, da gibt es jetzt wieder ein paar Nummern, wo man sich denkt, super, das ist wieder was. Also wieder Thema Kommunikation, das ist halt was, wo man sich denkt, irgendwie, das würdest du Leute vorspielen, damit zu ihrer Freude, weil man sich denkt, das ist was quasi, das ist wert, dass man beim in die Hand gibt und halt weitergibt und wo man nicht die Zeit verbraucht von dem, weil wenn man halt irgendwie was macht, was man entweder selber schon gemacht hat oder was andere schon hundertmal gemacht haben, das ist eigentlich eine Unhöflichkeit, dass man eben das gibt und damit ihr Zeit vertut.
Aber eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hättet ihr quasi schon so eine Formel herausen, wie ihr so einen Rocksong schreiben könntet, relativ schnell. Aber so leicht will man es sich dann auch nicht machen.
Ja, und auch dem Publikum nicht. Weil es ist tatsächlich, es ist witzig, weil also eigentlich kennen wir es nicht. Aber zum Beispiel, wenn man dann im Theater, und dann wer sagt oder so, da brauchen wir jetzt einen schnellen Song, das geht total fix. Weil es ist in einem anderen Kontext, das wird da halt gebraucht oder so, steht nicht für sich.
Ja.
Ist überhaupt kein Problem, dass wir das machen. Also das geht so aus dem FF. Aber dass man das dann für sich, wenn vorspielt, da hat es keinen Wert. Also das ist halt dann, also es ging ja schon, aber es ist halt nicht schön. Aber das ist genau der Ansatz, weswegen wir uns dann doch öfters mal im Weg stehen. Weil halt, jetzt mal, wenn irgendwas gut rennt, dann denken wir sich, nein, das ist jetzt so gut gerannt, jetzt machen wir nur viel Ärger.
Jetzt machen wir uns besonders schwer.
Ja, genau. Aber diesen Ansatz haben wir schon durchaus auch drinnen. Aber
das kreativ sich im Weg stehen, findet ihr eigentlich einen schönen,
ja, es ist so.
Einen schönen Ansatz.
Ja. Und sonst, quasi, wenn man halt dann liefert, dann wird es schon, also letztendlich haben wir schon, ist halbwegs solide gemacht. Also, so das halt für uns, wir machen es ja immer tatsächlich, oder ich auch mit dem Austerfried, immer noch total gern und bist überhaupt Pension oder sowas. Schrecklicher Gedanke, als irgendwas will man machen. Und letztendlich, um das geht es ja.
Das ist ja schön, dass man mit sowas nicht in Pension gehen
muss. Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Das kann sich vielleicht dann mehr Lesungen als Konzerte.
Ja, ja, genau. Also, mit sowas rechnen die natürlich ganz fix. Dann irgendwie so.
Ich mehr Zeit, das schön. Und irgendwann gibt es dann wirklich so eine Residency, oder wie nennt man das, dann
verlässt man. Auf Mallorca natürlich.
Also ja. Wo sonst? Und die Fans.
Also gerade bei Lesungen habe ich durchaus oft immer so ein Seniorenpublikum, das ist gar nicht so schlecht. Das gibt es schon mal.
Schön. Ja, vielen Dank für diesen Einblick.
war jetzt eh einiges.
Du, ich würde dir zum Abschluss gern noch ein paar Fragen stellen.
Ah,
Du, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Oh, das muss ich jetzt schon viel lang nachdenken. Gibt es irgendwas, wo ich gerne? Tokio vielleicht.
Es hat noch niemand gesagt. Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört? Also von den großen Filmen, der, wie hat denn der geheißen? Vom Ding, der Ding mit der Emma Stone, wie hat der geheißen? Oder der ja. Vordere, nicht der Oscar-Film. Poor Things.
Poor Things.
Ja, genau. Also war auf vielen Ebenen war total super.
Yeah.
Manche haben nicht gedacht, so ästhetisch. Yeah. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist also von dem Regisseur will ich viel sehen. Dann haben wir uns was angeschaut, das hat mir überhaupt nicht so gefällt. Ja, genau. Und dann bin ich draufgekommen, ich glaube, das der eigentliche Genius dahinter ist der Autor, von dem das Buch ist. Von dem will ich was lesen. Ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was jetzt für mich quasi so das Ding ist.
Ja. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Vielleicht außer deinem eigenen, das außer jetzt erscheint.
Das ist sicher das aktuelle von Reinhard Kaiser Mühlecker, weil ich bin ein großer Fan und ich habe schon der Hamling, habe es aber noch nicht gelesen, aber ich empfehle es trotzdem, weil das quasi fast einer von meinen Lieblingsautoren überhaupt ist, weltweit. Und was ich auch wieder mal gelesen habe, ist der Fürst der Phantome von Anthony Burgess. Das ist eigentlich ein Lieblingsbuch.
Okay. Was ist das schönste Lied der Welt?
Refugees von Van der Graaf Generator vielleicht. Das ist ganz... Und ein Lied, das ich jetzt erst entdeckt habe, das ist natürlich auf so Neuentdeckungen, ist immer ganz schwierig, aber ich habe Paul McCartney-Lied, das spätes, das heißt No More Rain. Das ist jetzt, glaube ich, so 15 Jahre oder was.
Okay.
Ganz am Anfang ist Lied, weil ich mit dem Radio-Produzenten aufgenommen, die Platten. Und das ist so was, was der so gut kann, das ist so was Mitfühlendes. Mhm. Das ist wirklich so, so was, wo es dann fast die Tränen austreibt, weil es halt quasi so komm, ich umarme die irgendwie arme Kreatur. Also so irgendwie so was Muttergottes.
Was gibt es Besseres bei einem Lied? Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ja, schon. Das ist schwierig, weil am besten sind die Live-Auftritte, die dann. Also natürlich würde man sich gern wünschen, dass irgendwelche Platten wichtig oder sind oder irgendwelche Bücher oder so. Und letztendlich bin ich dann draufgekommen, die altern sehr schnell. Und was immer am besten ist, sind die Erinnerungen an irgendwelche Konzerte oder überhaupt. Mhm. Von dem her irgendwie wahrscheinlich sind es irgendwelche Erinnerungen von Momente an Konzerte, was irgendwem taugt hat. Das ist wahrscheinlich das Beste.
Das, was bleibt.
Ja, genau.
Und irgendwelche letzten Worte?
Von mir?
Ja.
Oh, mehr Licht.
Mehr Licht?
Nein, ich muss mir überlegen. Letzte Worte? Ja, ich habe noch Zeit.
Vielen Dank.
Das wäre gut. Das sind auch gute letzte Worte. Ich habe noch Zeit.
Ich habe noch Zeit.
Ja, weil das ist dann quasi so, das ist ja so, oder nicht der Endlichkeit entgegentreibend irgendwie sowas und man hat irgendwie so. Ich stelle mir wirklich vor, quasi so, ich mache nur so bis 85. Das ist nur.
Das ist noch Zeit.
Ja.
Vielen Dank.
Und wenn man sich das da hält, quasi, bis zum Beispiel der frühere Bandleader von, immer noch Bandleader von Sun Ra Orchestra,
ja.
Marshall Allen,
das
Sun Ra ist auch schon 40 Jahre was tot, seitdem
hat
das Orchester quasi weiter.
Habe ich erst vor ein paar Jahren so für mich
entdeckt. Ja, auf jeden Fall der ist erst letztes Jahr Platten rausgekommen, das ist sein erstes Album mit geschriebenen Nummern und halt quasi als Bandleader ist ein Debüt letztendlich, also Sun Ra Orchestra, aber halt directed bei Marshall Allen und da war er 99. Das ist ein 100, quasi, aber halt so quasi eine neue Karriere mit Nennen jetzt, das ist schon ein Optimum.
Das ist bewundernswert. Kann man ja hinstreben.
Ja.
Du, vielen Dank.
Ja, super.
Das war der Musiker und Autor Franz Adrian Wenzel, der einerseits bei der Wiener Rockband Kreisky gespielt, andererseits als Austrofried auftritt und Bücher schreibt. Mein Name ist Philipp Dulle und was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn euch die Folgen gefallen, hinterlasst doch eine Bewertung und nehmt euch gerne ein Abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.